Hallo und herzlich willkommen nach der Winterpause bei Futter fürs Gehirn. Das ist unser neuester Podcast heute für das Jahr 2025. Und zwar sprechen wir heute über ein Thema, das uns beiden, glaube ich, sehr am Herzen liegt, nämlich das Thema Littering. Bei mir das Thema jetzt schon sehr, sehr lange auf dem Schirm und erst kürzlich wieder hochgekocht, nachdem ich einen Aufenthalt auf Bali hatte, wo das Problem leider sehr, sehr stark sichtbar ist. Und deshalb möchten wir heute mal kurz beleuchten, wie so der Stand der Dinge ist, was Littering eigentlich ist, was zu Littering führt und wie wir allgemein mit unserem Müll umgehen. Ja, vielleicht steigen wir mal mit einer nicht so guten Nachricht ein, nämlich das UN Plastic Treaty ist gescheitert kurz vor Weihnachten noch, also kurz bevor wir alle in unsere verdiente Pause gegangen sind. Kam raus, dass sich dieses Abkommen, was eigentlich weltweit hätte getroffen werden sollen, nicht durchsetzen konnte. Es ging dabei um eine sogenannte Production Cap. Und zwar haben sich die Länder der Welt getroffen, um zu entscheiden, ob die Plastikproduktion eingeschränkt wird mit einer Produktionsgrenze sozusagen. Und wie du wahrscheinlich auch gelesen hast, Laura, haben sich natürlich die typischen Ölstaaten dagegen ausgesprochen, Saudi-Arabien und Russland und so weiter. Und das ganze Ding ist gescheitert. Ich weiß nicht, willst du dazu noch was ergänzen oder was war so dein Gefühl dazu, erstmal das zu hören?
Ja, also ich war jetzt nicht verwundert darüber, weil es ja klar, wenn jetzt andere Industrien wie zum Beispiel die Automobilindustrie mehr und mehr weggehen von den klassischen Verbrennern und damit von Benzin, es ist letztendlich ja so, dass diese Staaten dann auch schauen, dass sie anderweitig ihre Reserven dann wegbekommen. Und was wir in anderen Podcasts ja auch schon erklärt haben, ist der Zusammenhang zwischen Erdöl und Kunststoffen, weil das ja ein Rohstoff ist, der für die Kunststoffproduktion verwendet wird. Und von dem her kann ich mir vorstellen, dass diese Staaten halt ein großes Interesse daran haben, dann die Plastikproduktion auszuweiten, um damit weiterhin ihre Einnahmen und ihren Wohlstand zu sichern.
Ja, stimmt, das ist ein guter Punkt. Das habe ich noch gar nicht so sehr auf dem Schirm gehabt, dass das natürlich auch mit der Automobilindustrie stark zusammenhängt. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass jetzt Plastik an sich oder Kunststoffe besser gesagt nicht das Problem sind, sondern unser Umgang damit. Und wir haben uns gedacht, wir schauen auch mal ein bisschen auf die Geschichte des Mülls und wie Müll oder auch die Begriffe überhaupt entstanden sind. Also vielleicht steige ich mal mit dem deutschen Begriff ein. Und zwar das Wort Müll. Es gibt es erst seit 1896 tatsächlich. Also noch nicht mal 300 Jahre. Und das Interessante dabei ist, dass auch das Konzept von Müll relativ neu ist, weil als wir noch in Agrargesellschaften gelebt haben, gab es ja im Prinzip gar keinen Müll in dem Sinne. Also es gab ja nichts, was aus dem System rausgefallen ist. Und der Begriff Müll stammt eigentlich aus der Mehlverarbeitung und bezeichnete die Reste, die unbrauchbaren Reste, die bei der Mehlverarbeitung übrig geblieben sind. Und da gibt es ein spannendes Buch, das nennt sich Wegwerfen, Entwerfen. Da geht es um den Zusammenhang zwischen Design und Müll, mehr oder weniger. Und das Spannende dabei ist, dass in diesem Buch wird zum Beispiel gesagt, was wir als Abfall wahrnehmen oder nicht, passiert im Prinzip in unserem Gehirn und hat was mit Erziehung zu tun und auch sehr viel mit dem Ort, wo sich ein Gegenstand befindet. Also das Beispiel, das da dann immer gemacht wird, ist, wenn ein Kind die Straße entlang läuft und es findet ein Gummibärchen oder so am Boden liegend, dann nimmt es das Kind jetzt erstmal als gleichwertig wahr, wie ein Gummibärchen, das jetzt auf einem Tisch liegt. Und es kriegt dann nur über die Zeit anerzogen, dass Gegenstände in einer gewissen Position und in einem gewissen Zustand als Müll zu identifizieren sind. Es hat aber wenig faktisch mit der tatsächlichen Beschaffenheit des Gegenstandes zu tun. Und das fand ich eigentlich super spannend, so als Gedankengang. Wo fängt Müll an und woher hört das Objekt auf?
Ja, total spannend. Also gerade, was du gesagt hast mit dem Kind. Ja, ich kann mir vorstellen, für ein Kind ist alles erstmal Schatzsuche. Und egal, was es da auf dem Boden findet, was es kennt, ist dann erstmal wertvoll. Und ja, also diese subjektive Natur von Abfällen kennen wir ja auch aus der Abfalldefinition. die Definition für Abfälle, die wir auch in Paragraph 3 Absatz 1 von unserem Kreislaufwirtschaftsgesetz haben, ist nämlich die: Abfälle im Sinne dieses Gesetzes sind alle Stoffe oder Gegenstände, derer sich ihr Besitzer entledigt, entledigen will oder entledigen muss. Also das sind die Kriterien, ab wann dann eine Sache zu einem Abfall wird. Und hier sehen wir ja auch, es wird kein konkreter Gegenstand genannt oder kein konkreter Stoff, sondern es ist immer in Bezug mit der Intention des Besitzers.
Ja, das finde ich spannend, weil das war auch in diesem Buch so beschrieben, dass es eigentlich im Prinzip beim Wegwerfen darum geht, einen Verantwortungsshift zu vollziehen. Also ich schiebe die Verantwortung von mir auf jemanden anderen mit dem Akt des Entsorgens. Und die ganzen Begrifflichkeiten enthalten ja auch immer diese Art des Loswerdens, also Wegwerfen, Entsorgen, ich entledige mich einer Sache, also alles zielt darauf ab, zu sagen, die Verantwortung und der Ballast liegt nicht mehr bei mir, sondern bei wem anders. Und das macht halt auch psychologisch was mit uns, so in diesem Buch beschrieben, dass wir durch dieses antrainierte Entsorgen auch kein Problem damit haben, das dann abzugeben und das dann nicht mehr als wertig wahrnehmen, wo es vielleicht genau das gleiche Produkt war wie vor 2 Minuten noch, als ich es noch in der Hand hatte und noch nicht als Abfall wahrgenommen habe. Und das finde ich total interessant, was da einfach psychologisch im Menschen vorgeht.
Ja, ich kann mich auch noch gut erinnern, als meine Faszination für Kreislaufwirtschaft und die Abfallwirtschaft damals noch angefangen hat. Da habe ich ja auch ein Buch gelesen gehabt. Économie des déchets war das, ein französisches Buch. Damals war ich in Frankreich, die Wirtschaft der Abfälle. Da gab es auch eine andere Definition von Abfällen, nämlich eine eher ökonomische Definition. Und zwar: Abfälle sind Güter, für die man nicht zahlt, um sie zu bekommen, sondern für die man zahlt, um sich ihrer zu entledigen.
Das auch.
Und
gut.
Als Wirtschaftsstudentin damals fand ich das halt total spannend, weil das ist ja dann quasi einmal umgekehrt. Und so ist es ja eigentlich auch. Ja. Also wenn wir uns zum Beispiel die Restabfälle anschauen, die Bioabfälle, das sind ja Sachen, für die wir zahlen. Wir müssen auch dafür zahlen, dass diese Gegenstände und Stoffe und ja Materialien am Ende des Tages dann verwertet werden und entsorgt werden.
Da habe ich direkt eine etwas philosophischere Frage an dich. Meinst du, wenn wir diese Logik irgendwie umdrehen würden, sprich Abfallstoffe wirklich zu Wertstoffen machen würden, so wie es zum Beispiel die Plastic Bank macht, also das hatten wir, glaube ich, beim letzten Mal drüber gesprochen, dass du mit Kunststoffmüll zum Beispiel bezahlen kannst. Glaubst du, das wäre so einer der größten Schlüssel zur Kreislaufwirtschaft?
Ja, das ist eine total spannende Frage und ja auch eigentlich die wir knacken müssen, wenn wir eine wirkliche Circular Economy hervorbringen wollen, eine Kreislaufwirtschaft. Ich denke, es hängt immer sehr stark von dem Nutzwert einer Sache ab. Weil wenn wir jetzt zum Beispiel den privaten Vorgang uns ansehen, bei der eine Person einen Gegenstand, der, wie du schon gesagt hast, gerade noch wertvoll war im subjektiven Sinne, dann auf einmal 2 Sekunden später als nicht mehr wertvoll angesehen wird, dann hängt das ja oft auch mit dem Nutzen zusammen, den die Person aus diesem Gegenstand zieht. Und da können dann Sachen sein, wie zum Beispiel Trends, die sich ändern, die dann wirklich dafür sorgen, dass sich gar nichts an der Beschaffenheit von dem Produkt vielleicht geändert hat, aber dass einfach das jetzt nicht mehr so wertig ist im Angesicht von zum Beispiel anderen Alternativen oder sich ändernden Geschmäckern und so weiter. Und ich glaube, da müssen wir dann für alle Sachen halt hinterfragen, wie können sie denn genutzt werden, welchen Wert bezieht der Besitzer, die Besitzerin denn auch daraus und wie kann man das dann vielleicht noch verbessern oder wie kann man da andere Nutzen noch mit reinbringen, weil zum Beispiel, wenn man dann mit Plastik bezahlen kann, also ursprünglich wurde das Plastik ja nicht gemacht, um als Zahlungsmittel verwendet zu werden. Aber wenn es dann als Zahlungsmittel verwendet werden kann, hat man da einen anderen Nutzen noch dazu. Von dem her finde ich das total spannend.
Ja, das ist gut, das so mit dem Nutzen zu verknüpfen und das sich näher zu betrachten. Das ist ja eigentlich im Prinzip genau das Problem vom Fast Fashion, oder? Also wenn man sagt, der Nutzen in dem Sinne ist für mich dann vorbei, wenn es nicht mehr en vogue ist und deshalb entsorge ich das, ist das ja eigentlich genau das Prinzip dahinter.
Ja, da kommen wir dann auch wieder so auf Angebot und Nachfrage zurück, natürlich irgendwo, und wo der Überfluss in unserer Gesellschaft halt hinderlich auch für die Kreislaufwirtschaft ist.
Ja, Ich weiß nicht, ob wir es schon mal erwähnt hatten, aber wer sich zu Fast Fashion mal einen kleinen Schocker reinziehen will, kann sich die Bilder aus der Atacama-Wüste anschauen, wo da die Fast Fashion-Hinterlassenschaften als Riesenhügel aufgehäuft sind.
Ja, da gibt es auch eine total spannende ARD-Doku, die würden wir mal hier verlinken im Podcast, genauso wie das Buch, was du gerade genannt hast. Und zu unserem informellen kleinen Book Club würde ich direkt einmal auch was anderes hier noch zeigen und ein anderes tolles Buch, was sich auch dazu bezieht, zu unserem heutigen Thema. Und zwar ist es dieses hier, Müll, eine schmutzige Geschichte der Menschheit von Roman Köster. Absolutes Must-Read für alle Personen, die im Kontext der Kreislauf- und Abfallwirtschaft arbeiten. Fand ich sehr, sehr interessant. Gibt total viele Fakten und Anekdoten, also wirklich von der Frühgeschichte bis jetzt hin zur heutigen Zeit. Von dem her auch eine Empfehlung an dieser Stelle für alle, die gerne mehr über Mülllittering und Co. lernen wollen.
Für alle Trash-Fans sozusagen. Ja, genau. Da hast du jetzt gerade eine gute Überleitung geschaffen. Begriff Littering. Du hattest ja noch mal ein bisschen recherchiert, was der jetzt im Englischen genau umfasst. Kannst du uns da noch mal so einen Überblick geben?
Genau, weil heute geht es ja um das Thema Littering und manche fragen sich jetzt vielleicht, okay, Littering, was ist das? Littering ist ein Wort, das es zwar in den Duden geschafft hat, aber das ursprünglich aus dem englischen Sprachraum kommt. Also der Duden bezeichnet das als das ungeordnete Wegwerfen von Verpackungen ohne vorheriges Sortieren oder das Wegwerfen von Müll in die Umgebung. Also relativ prägnant. Es geht aber letztendlich um Vermüllung oder das Wegwerfverhalten, insbesondere gezeichnet durch Wegwerfen, Fallen oder Liegenlassen von Litter, also meist kleinformatigem Abfall, wie zum Beispiel Zigarettenkippen, Verpackungen und organische Reste von alltäglichen Nahrungs- und Genussmitteln, sowie, wie es hier in der Definition steht, nicht mehr benötigten Konsumartikeln im öffentlichen Raum. Also es geht insbesondere um die Verschmutzung, die wir alle bestimmt schon gesehen haben, zum Beispiel in Parks oder aber auch rund um öffentliche Mülleimer von meist eben diesem kleinformatigen Abfall, der im Englischen auch als Litter eben bezeichnet wird. Und was viele vergessen, was da auch dazugehört, was jetzt jedem da vielleicht nicht ganz so präsent ist, auch Hundekot zählt dazu, genauso wie Kaugummireste und flüssige und feste Nahrungsmittelreste, zum Beispiel jetzt aus dem To-Go-Verkauf, gehören da auch mit dazu.
Ja, macht ja auch Sinn. Was ich noch gefunden habe, weil ich hatte mich vorher mit dem Begriff jetzt nicht so im Detail auseinandergesetzt, deshalb finde ich es spannend, wie du es gerade beschrieben hast, dass es wirklich eine ganz bestimmte Art und Weise des Wegwerfens ist und nicht zu verwechseln ist mit allgemeiner Umweltverschmutzung. Ich hatte das nämlich eher immer gleichgesetzt.
Und vor allem auch nicht zu verwechseln mit illegaler Deponierung oder der illegalen Ablagerung, zum Beispiel von Sperrmüll, von Altreifen, von anderen Arten von Abfällen, die dann ja teilweise in großen Häufen irgendwo im Wald oder teilweise auch im urbanen Raum zu sehen sind.
Ja, genau. Und was ich dazu noch gefunden hatte, und das fand ich ganz interessant, weil ich es mir so zwar gedacht habe, aber noch nie so schwarz auf weiß gesehen habe. Es wird ja immer viel über das Littering gesprochen und auch viel so der Einzelne quasi an den Pranger gestellt. Aber tatsächlich kommt die größte Verschmutzung von sogenannten Mismanaged Waste, also Müll, der quasi, wie du gerade gesagt hast, illegal, unkontrolliert, in irgendeiner Art und Weise nicht besonders gut gemanagt wird. Und dieses Mismanaged Waste macht tatsächlich den Großteil der Verschmutzung, vor allem in den Ozeanen, aus. Nichtsdestotrotz ist Littering auch in den meisten Gebieten immer noch ein Problem. Und was ich auch noch spannend fand, du weißt es wahrscheinlich schon, aber ich lasse dich trotzdem mal raten, was glaubst du, was das meistgelitterte oder der meistgefundene Gegenstand oder Teil eines Gegenstandes ist im Ozean, wenn es um Ozeanverschmutzung geht?
Okay. Also ich würde mal tippen auf die Bottle Caps, weil wir hatten ja auch schon in einer anderen Folge die Thematik der Tethered Caps jetzt angesprochen, dass die jetzt alle auf den Flaschen sind. Und ich gehe mal davon aus, wenn das nicht wirklich ein großes Problem wäre, hätte die EU das nicht verordnet.
Ja, das ist tatsächlich auch ein Problem, aber weltweit am meisten gefunden wird das hier. Ich rauche nicht, aber ich wollte es trotzdem mal zeigen. Und zwar nämlich ein ganz bestimmter Teil davon.
Ah, klar.
Von der Zigarette, der Filterteil, der ein, ja, ich weiß gar nicht genau, was das ist, weißt du, ist irgendein Schaumstoff?
Ja, es ist Kunststoff auf jeden Fall mit drin.
Ja, ein geschäumter Kunststoff, ummantelt von, glaube ich, nochmal einer Kunststoffschicht. Auf jeden Fall nichts, was organisch sonderlich schnell abbaubar ist. Und das ist tatsächlich der...
Und voller Schadstoffe.
Also nicht rauchend, aber tatsächlich der meistgefundene Ozeanglitter. Und ansonsten auch noch stark mit dabei sind Flexibles, also flexible Kunststoffe und Monomaterial in HDPE zum Beispiel, Multilayer und natürlich Mikroplastik. Das habe ich jetzt so bei der schnellen Recherche über Littering gefunden.
Ja, das ist ganz interessant, dass du das mit den Zigarettenstummeln sagst, weil was mir da in Sinn kommt, sind auch so diese Bilder, die dann zeitweise auf Instagram und anderen sozialen Medien dann die Runde gemacht haben von irgendwelchen Bros und Dudes, die dann am Strand irgendwie ganze Kisten von Zigarettenstummeln gesammelt und davor posiert haben. Wahrscheinlich alles in einer sonderlichen Art von Balzverhalten, wo es darum geht, weibliche Spezimen zu beeindrucken. Da muss ich jetzt gerade dran denken.
Ja, da gab es immer so eine Riesenaktion, auch von irgendeinem Bro, aber ich weiß gerade nicht mehr, wie er hieß. Ich bin auch nicht so, ich habe kein Instagram, deshalb geht das an mir so ein bisschen vorbei, aber ganz hinten klingelt es irgendwo bei mir auch. Diese, ich sehe gerade auch so muskelbepackte Männer mit Zigarettenstummeln vor mir.
Ja, genau.
Aber gut, aufgeräumt. Also warum
ja,
das
sollte
dann passiert?
Also, ja. Hoffentlich funktioniert es. Ja, ja. Vielleicht sollten wir das noch ein bisschen positiver ins Licht rücken. So, ja, wenn ihr jetzt alle fleißig Zigarettenstummel sammelt, so, dann klappt es vielleicht auch mit der Freundin.
Das wäre ein ganz guter Hebel oder ein ganz guter Incentive, weil das Problem bei so Säuberungsaktionen ist ja, dass meistens der Incentive fehlt, beziehungsweise dass es auch kein ökonomisches Ziel dabei gibt oder das Ganze ökonomisch nicht wirklich gut funktioniert. Ich spreche da auch ein bisschen in dem Kontext, dass ich selber auch mal bei einem Startup gearbeitet habe, das Flüsse reinigt. Und die haben ein sehr gutes Modell sich ausgedacht, wie sie das Ganze ökonomisieren können, also durch Plastik-Credits sozusagen. Das funktioniert so, dass der Hersteller oder Brands und so weiter, die selber zur Verschmutzung beitragen, einen gewissen Betrag an dieses Startup zahlen können, damit so also entsprechende Kilos an Kunststoffen oder sonstigem Müll aus den Flüssen entfernt werden, bevor sie in die Ozeane gehen. Die Problematik dabei ist aber, das Ganze eben effizient und kostensparend hinzukriegen. Und das war für dieses Startup schon sehr, sehr herausfordernd und ist, je größer quasi die Wasserfläche wird und je unkontrollierter der Raum, desto herausfordernder wird's. Allen voran ist da ja auch die Ocean Cleanup, die große Initiative, wo ich, Fun Fact, fast mal angefangen hätte und mich dann am Ende dagegen entschieden habe. Wäre aber spannend gewesen. Ich weiß nicht mehr genau, wie das die Stellenbezeichnung war, aber die Aufgabe war, mit dem Ozeanplastik und auch dem Plastik aus den Flüssen, das sie mittlerweile auch sammeln, neue Verwertungsströme sich zu überlegen. Mhm. Ja, wäre spannend gewesen. Aber was ich eben zu dieser ganzen Cleanup-Thematik sagen wollte, man muss sich immer das so vorstellen, dass das A rein physikalisch schon mal sehr herausfordernd ist, weil die Kunststoffe in verschiedenen Formen vorliegen, oft auch schon quasi am Grund liegen, zum Beispiel in Flüssen oder in Ozeanen, dass auch jedes Land da andere Cleanup-Bedingungen hat oder andere Verwertungsbedingungen, wissen wir eh. Und ganz oft waren dann halt auch so einfach banale Geschichten irgendwie das Hindernis, also einfach bürokratische Fragen oder darf man da mit einem Schiff rein? Kommt man da mit dem Greifarm hin? Also da gibt es so viele Schwierigkeiten und Herausforderungen in diesem ganzen Clean-up-Bereich, dass das Einzige, was jetzt wirklich überall funktioniert, würde ich mal sagen, ist manuelles Clean-up. Und das ist halt auch super aufwendig. Und am Ende ist es halt leider nur eine Symptombekämpfung. Ich weiß nicht, ob du die letzten Bilder aus Bali gesehen hast, von diesem Strand, wo über 1 Meter Kunststoffmüll angespült wurde. Ja, können wir auch einen Link dazu teilen. Ich folge nämlich einem Clean-up-Initiative, die heißt Sungai Watch. und die machen Cleanings in Bali. Und ja, wer sich mal die Laune verderben lassen will, der kann sich diese Videos reinziehen, weil das ist wirklich unfassbar. Also da bleibt einem wirklich selbst, glaube ich, uns, die wir schon einiges gesehen haben in dem Bereich, ein bisschen die Spucke weg, wenn man das so sieht.
Ja, aber ich mich da frage, ist es da noch Littering?
Nee, eben nicht, genau. Das haben wir jetzt eigentlich hier gerade gesagt. Das wäre ja dann Mismanaged Waste, aber das macht es ja auch nicht. Also es ist ja trotzdem da. Also ja, genau. Ich finde, man muss es schon in der Ursache nochmal klar benennen, dass der Konsument und der Einzelne, der jetzt irgendwo die Flasche reinschmeißt, eher eine geringere Auswirkung hat. Aber nichtsdestotrotz kann der Einzelne auch dazu beitragen, dass die Systeme geschaffen werden, damit es keine illegalen Landfills und so weiter mehr gibt. Mhm. Und das Problem ist ja in erster Linie, diese illegalen Deponien liegen dann an Flüssen. Das ganze Zeug geht in die Flüsse rein, die Flüsse spülen es ins Meer. Und im Meer ist es auch eigentlich schon viel zu spät.
Ja, total. Oder auch wenn jetzt was an Land gelittert wird, da spielt ja dann auch der Wind teilweise noch mit rein. Oder wenn es dann regnet, also früher oder später landet dann fast alles im Meer oder halt in der Kanalisation. Lieber dann noch in der Kanalisation.
Ja, und was so ein bisschen perfide ist oder was ich ein bisschen krass finde, ist, dass es tatsächlich auch einige Stimmen gibt, die das nicht so als Problem ansehen, die der Meinung sind, ja, das wird schon irgendwann mal verrotten. Also ich hatte neulich auch was zum UN Plastic Treaty gepostet bei mir auf LinkedIn und da ist eine Riesendiskussion ausgebrochen. Da gab es einen ganzen Schwall an Leuten, die so aus der Kunststoffecke kamen, die behauptet haben, Kunststoffe würden sich ja so schnell zersetzen wie Blätter und das wäre alles nur KI generiert, diese ganzen Bilder. Und bei solchen Aussagen frage ich mich dann schon, ja, ob die Leute Augen im Kopf haben. Also man sieht es ja mit eigenen Augen, man kann hinfahren und man wird im Kunststoff schwimmen, wenn man in Bali auf bestimmten Stränden abhängt. Wenn man das so ignorieren kann, das fand ich irgendwie faszinierend.
Mhm. Ja.
Aber es hat halt auch immer wieder was zu tun damit, mit diesem, was wir gerade gesagt haben, die Verantwortung verschieben und irgendwie zu sagen, ja, ist aber nicht mein Problem.
Total. Ja, die Verantwortung verschieben, das ist auch ein gutes Stichwort. Und zwar, wenn wir jetzt uns mal das Thema Littering in Deutschland anschauen, da gab es eine Studie vom Umweltbundesamt 2020, die Littering, das Phänomen untersucht hat und zum Beispiel unterschiedliche Befragungen durchgeführt hat, um mehr über die Ursachen herauszufinden und dann aber auch Maßnahmen vorgeschlagen hat und auch ausgewertet hat, evaluiert hat, welche von diesen Maßnahmen denn dann zielführend sind. Und was ich ganz spannend fand, waren die Ergebnisse, also was denn dann letztendlich die Ursachen von Littering sind aus diesen Befragungen, wo sie dann zum Beispiel Großstadtbewohner, Litterer selber und auch Expertinnen und Experten der Reinigungsunternehmen befragt haben. Und was glaubst du? Was sind die Ursachen in der Fremdeinschätzung von Littering?
Oh, okay, also von den Verursachern selber jetzt, warum sie jetzt littern, das wäre jetzt quasi die erste Frage, oder?
Ja, also hier steht jetzt Ursachen Fremdeinschätzung, aber weiter oben hatten sie geschrieben, dass sie auch die Litterer selber befragt haben. Also ich denke, es ist ein gemischtes Bild.
Und das war eine deutsche Studie, richtig? Weil dann, ich glaube, die Deutschen würden was anderes sagen als wahrscheinlich andere Kulturen. Ich glaube, die Deutschen sagen, es gibt nicht genug Mülleimer, die Mülleimer waren voll, das war die Infrastruktur, also irgendwie so aufs System schieben, kann ich mir vorstellen.
Ja, genau, fehlende Abfallbehälter ist auf Platz 3 und aber auf Platz 1 weit voran Faulheit und dann Gleichgültigkeit. Genau, was glaube ich auch ziemlich zutreffend ist, weil wenn wir uns das jetzt mal in den Parks anschauen, es ist ja nicht so, als wären da gar keine Mülleimer. Ich meine, klar, teilweise sind sie dann auch voll, aber ja, entsprechend ist Littering schon auch irgendwo ein Luxusproblem, was wir hier haben. Und was spannenderweise in anderen Ländern es so wohl nicht gibt. Weil, wenn wir jetzt zum Beispiel an Japan denken, da kann ich mich noch erinnern, dass ein guter Freund von mir, der da mal ein Praktikum gemacht hat, erzählt hat, er hat da mal einen Apfel gegessen. Als es dann soweit war und er den Apfelputzen in der Hand hatte, war da weit und breit kein Mülleimer. Und es, also er ist damit dann irgendwie eine Stunde oder so durch die Stadt gelaufen, weil es keine öffentlichen Mülleimer gab. Und anscheinend ist es wirklich so, dass die Japaner dann halt die ganzen Abfälle mit nach Hause nehmen.
Ja.
Und einfach dann zu Hause entsorgen. Also das ist das Beispiel aus Japan. Und es gibt dann ja auch noch andere Beispiele. Singapur zum Beispiel. Ich weiß nicht, hast du davon schon mal gehört? Die haben ja ziemlich hohe Strafen.
Kaugummi auf der Straße und so weiter, glaube ich, oder?
Genau. Genau. Und zwar, was glaubst du, wenn ein Zigarettenstummel gelittert wird? Wie viel kostet das? Was ist die Strafe?
Boah. Sicher irgendwas ganz absurd Hohes.
Mhm. 300
ich
mein, das ist Dollar.
Ja, ich kann 300 Dollar sagen. Ja. Ist das, nee, 300. Sind das US-Dollar?
Also, ja, ich weiß nicht, wie da der Umrechnungskurs ist. Ja. Also, stand nur Dollar dran. Wahrscheinlich haben die da auch irgendwelche Dollars. Mhm. Aber es ist wohl ziemlich viel. Und wenn es größere Sachen sind, wie Lebensmittelverpackungen oder Getränkebecher, dann bis zu 1000. Stand da. Also, es ist echt verrückt. Oder aber vor allem auch gemeinnützige Arbeit.
Ja, das finde ich gut.
Ja, genau, das finde ich in der Tat auch spannend. Vor allem fände ich es eigentlich gut, wenn dann letztendlich die Litterer den Müll von anderen Leuten wegmachen müssten. Ja. So als Karma-Maßnahme.
Ja, das finde ich
aber genau,
auch gut.
Also die Studie hat dann des Weiteren noch unterschieden zwischen produktbezogenen Maßnahmen, also zum Beispiel Mehrweg- und Pfandsysteme, die Reduzierung von Einwegverpackungen, die Reduzierung von Einwegtragetaschen und Produktdesign. Also viele von den Aspekten, die wir zum Beispiel auch in vorangegangenen Podcast-Folgen schon behandelt haben. Auch hier natürlich ganz wichtig, erweiterte Herstellerverantwortung für Verpackungen. Dann haben sie unterschieden auch noch als zweiten Block Maßnahmen im Bereich der Abfalllogistik zum Thema Abfallbehälter, wo ich es total spannend fand, weil es ging nicht nur darum, möglichst viele und groß genug Abfallbehälter aufzustellen, sondern die haben da auch ganz viele spannende gamifizierte Ansätze mit eingebracht als Abfallbehältermaßnahmen. Und zwar habe ich das hier in Berlin auch schon mal gesehen. Da gibt es teilweise Mülleimer, die sind in Form von so Art Abstimmungsbehältern für Zigarettenstummel.
Ja, ja, das habe ich auch gesehen.
Genau, ja. Man hat da ungefähr so, ja, 30 Zentimeter hoch, relativ flach, eine, ja, also mich erinnert es an so eine Karte, wo dann ein Busfahrplan hängt und dann sind da aber zwei Sichtfenster und oben eine Frage und dann kann man halt den Zigarettenstummel entweder auf der einen Seite einwerfen für die eine Antwortoption oder auf der anderen Seite für die andere Antwortoption. Also das sind dann so gamifizierte Ansätze. Es gibt zum Beispiel auch in Basel Bodenaschenbecher, wo das auch in so einer Art von Spiel designt ist. In Rom kann man anscheinend mit Pfandflaschen Metro-Tickets bezahlen oder halt einfach mit Plastikflaschen. Ja. Und ein anderer interessanter Aspekt, das geht jetzt weg von den Abfallbehältern, aber als ich da so ein bisschen recherchiert habe, bin ich auch noch auf was Spannendes gestoßen. Und zwar gibt es in Frankreich wohl auch trainierte Krähen. Also Krähen, die dann Abfall einsammeln. Und ich muss sagen, ich fand diese Lösung eigentlich auch gar nicht schlecht. Genau, also da kann man auf jeden Fall viel tun und Anreize schaffen, um dann ja so über die Faulheit der Menschen hinwegzukommen.
Einfach mal ein paar Krähen einsetzen.
Ja, genau.
Gibt ja genug, die sollen mal was arbeiten.
Ja, genau. Genau. Es gab dann aber auch noch andere Maßnahmen, eher von kommunaler Seite, nämlich also die Anpassung von Verwaltungsvorschriften, kommunalen Satzungen, Nutzungsrechten und so weiter. Also Parks halt früher schließen und so. Buß- und Verwarngelder, die wir gerade schon angesprochen haben, wo dann aber auch im Fazit und der Auswertung dieser Studie stand, dass das eigentlich nicht ganz so zielführend ist, beziehungsweise nur dann ein zielführendes Instrument ist, wenn auch regelmäßig kontrolliert wird, weil sobald die Individuen die Wahrscheinlichkeit, erwischt zu werden, als sehr gering einschätzen, dann machen sie es einfach trotzdem. Also es hängt da sehr viel auch von dem Vollzug ab, wie ja so viel in der Abfallwirtschaft und wo es auch an
von
anderen
der Höhe
Stellen
der Strafe und ja, so genau. weiter, ja.
Ja, und wo es auch an anderen Stellen die Probleme mit dem Vollzug gibt, Stichwort Gewerbeabfallverordnung. Genau, dann Vernetzung, Abfallberatung, Bildungsmaßnahmen und vor allem, was ich auch spannend fand, Mülldetektive.
Mhm.
Mülldetektive.
Das klingt wie so Politesse für Müll.
Ja, genau. Da habe ich natürlich direkt auch aufgehorcht als Jobcoach. So, was ist das für ein spannendes Berufsprofil? So, was haben wir denn hier? Und zwar sind das wirklich sogenannte Entsorgungsüberwacher, also die dann halt letztendlich die Litterer stellen. Da gibt es dann zum Beispiel die Waste Watchers. Ich weiß nicht, in welcher Stadt das war. Oder auch in Köln die Grill Scouts. Oder aber auch Raumpatenschaften. Also wo dann zum Beispiel Vereine Patenschaften für gewisse Zonen übernehmen können, um sich darum zu kümmern, dass das dort sauber ist. Wobei ich da dann schon wieder ein bisschen kritisch bin, genauso wie beim World Cleanup Day und anderen Aufräumaktionen, weil, wie du es vorhin schon gesagt hast, das ist halt nur eine Symptombekämpfung. Ja. Und gerade wenn wir ans Littern denken und an die vielen Verpackungsmaterialien, die da ja auch mit dabei sind und auch den Umstand, dass wir ja für die Entsorgung zahlen, also zumindest für die Stadtreinigung im Rahmen unserer Abfallgebühren und dass ja die Inverkehrbringer auch Gebühren zahlen im Rahmen der erweiterten Herstellerverantwortung für die ganzen Verpackungen, finde ich das dann nicht angebracht, dass normale Menschen ihre Zeit aufwenden, um dann Littering wegzuräumen. Also ja. da bin ich sehr, sehr kritisch. Ich meine, klar, wenn man das Ganze mit Sensibilisierungsaktionen verbindet, wie zum Beispiel das ja beim World Cleanup Day oft der Fall ist, dann ist das nochmal was anderes. Aber also ja, meine Zeit ist besser anders eingesetzt, als jetzt irgendwie Müll aufzusammeln. Das ist not my job.
Ja, da gebe ich dir recht. Ich bin da immer ein bisschen zwiegespalten. Also ich gebe dir zum einen recht, zum anderen finde ich es insofern relevant, als dass es halt die einzige Möglichkeit ist, um den Leuten wirklich zu zeigen, wie groß das Problem ist. Also ich glaube, ja, wenn du jetzt, gerade wenn du jetzt vielleicht durch Berlin läufst und da Müll aufsammelst, hast du vielleicht nicht so diesen Aha-Moment, aber ich war dann auch bei einem Cleanup in Bali dabei. Wenn du dann mal merkst, dass auf so einem vermeintlich sauberen Stück Strand, und wir haben da wirklich nur eine halbe Stunde oder so gesammelt, dass du da 3 volle Säcke Müll zusammenkriegst und was das einfach macht mit der Natur. Und wenn du dann tauchen gehst und du siehst die Schildkröte fast so ein Kunststoffsäckchen fressen, dann wird es dir schon anders. Also mir hat es als Kind auch immer schon so hart aufgestoßen, das zu sehen. Und deshalb bin ich auch überhaupt erst in diese Industrie rein. Und ich glaube schon, dass es was mit den Leuten macht. Nur wie du schon sagst, es ist halt so, wie nennt man das, eine Sisyphus-Aufgabe im Prinzip. Also man rollt den Stein wieder hoch, der die ganze Zeit eigentlich runterrollt, und es rollen immer mehr Steine runter. Also die Kunststoffproduktion nimmt zu mit 3% pro Jahr. Wir produzieren 400 Millionen Tonnen im Jahr. Davon werden ungefähr 9% recycelt, über 20% mismanaged. 50% davon sind Single-Use-Plastics. Also es führt nirgends hin. Das ist es halt leider. Und obwohl die Ocean Cleanup jetzt eigentlich erstmalig auch wirklich gute Zahlen bringt, aber die sind halt auch schon seit 10 Jahren unterwegs und haben so lange gebraucht, um überhaupt irgendwas effizient hinzukriegen. Ich werde da ganz irre bei dem Thema.
Ja, du hast da aber gerade was gesagt, wo ich dann auch dran denken musste. Ja, das macht auf jeden Fall was mit einem. Von dem her lassen wir... Also andere Idee, wir lassen die ganzen Kinder den Cleanup Day mitmachen, damit die
Kinder
da sensibilisiert werden.
Ich sehe schon, Kinder, du willst das abschieben.
Nee, weil mich hat das in der Tat gerade an was erinnert, was du gesagt hast. Und zwar habe ich, glaube ich, auch so eine traumatische Erfahrung gemacht, die mich dann dazu gebracht hat, in die Abfallwirtschaft zu gehen. Jetzt, wo du es so sagst, also danke für die Therapiestunde, weil als ich 16 war, ich habe die 11. Klasse in den USA verbracht, in so einer Highschool, und da haben wir auch, also ich war im Cross-Country-Team, und da haben wir dann einmal so eine Fundraising-Aktion gemacht, wo wir in Ann Arbor, Michigan war das, an einem Tag nach einem Footballspiel den dortigen Park aufgeräumt haben. Und also dieses Stadion in Ann Arbor für die University of Michigan ist eines der größten der USA, und ich wusste das gar nicht. Und sie hat nur gesagt, es geht darum, nach einer Pepper Rally aufzuräumen, keine Ahnung, was das war. Wir sind da auf diesen Golfplatz gekommen, das war auf einem Golfplatz, und also sehr, sehr weitläufig. Und wohin du schauen konntest, alles voller Abfall. Also da war halt eine Party, an dem Tag davor wegen diesem Spiel.
Mhm.
Und die Leute haben einfach alles da gelassen.
Stehen und liegen
lassen. Es war so verrückt, wirklich. Und es war so unglaublich viel Müll. Und wir waren dann da wirklich 4-5 Stunden unterwegs, haben da eingesammelt, was ging. Und es war trotzdem noch weit von sauber. Und ich, ja, jetzt wo du es so sagst, ich glaube, das hat mich damals auch nachhaltig beeindruckt, so im negativen Sinne.
Ja, und das Problem ist, man gewöhnt sich dann auch wieder schnell dran. Also ich glaube, der Gewöhnungseffekt ist überraschend schnell, wie halt immer bei allem, was Menschen machen. Wir können uns ja an fast alle Situationen anpassen. Und das ist mir in Bali auch extrem aufgefallen, dass selbst ich, die ich mich ja so viel mit dem Thema beschäftige, mir irgendwann gedacht habe, ja, vielleicht ist es ja nicht so schlimm, vielleicht kann ich mich da jetzt ja trotzdem hinlegen. Und das hat mir Angst gemacht, weil ich mir dachte, okay, wenn ich das schon so sehe und das ist mein Beruf, so mehr oder weniger, ich beschäftige mich damit jeden Tag. Natürlich haben dann andere Leute, die erstens mal damit nichts zu tun haben und zweitens, die es vielleicht auch nicht wirklich interessiert, irgendwann da auch keine Schmerzgrenze mehr. Und eine Szene, die ich da so gesehen habe, die geht mir nicht mehr aus dem Kopf, weil ich mir denke, an welchem Punkt legt sich denn dieser Schalter so krass um? Da war eine in unserem Alter und auch europäisch oder ja westlich aussehend, die da schwamm. Und die schwamm auf so eine PET-Flasche zu. Und dann dachte ich mir, okay, sie wird jetzt den Glauben an die Menschheit für mich wieder in Ordnung bringen und diese PET-Flasche greifen und mit rausnehmen. Und sie ist einfach wirklich im Kreis drumherum geschwommen und ist dann wieder rausgegangen. Und ich dachte mir so, hä? Also das war so ein Musterbeispiel von Ignoranz, dass ich mir dachte, okay, aber sie kann es nicht auf die Bildung schieben, sie kann es nicht darauf schieben, dass sie nicht genug Geld hat, sie kann es nicht darauf schieben, dass, was weiß ich, sie es nicht gesehen hat, weil sie ist dagegen geschwommen, mehr oder weniger. Und sie hat trotzdem entschieden, es zu ignorieren. Und da war für mich so ein Moment auch kurz da, wo ich mir dachte, sollen wir es auch einfach aufgeben? Ich weiß nicht. Also kommst du manchmal an den Punkt, das ist jetzt vielleicht ein bisschen heavy, so als erste Frage so im neuen Jahr, aber
kommst eine du gute Note zum Abschluss.
Leider. Nee, aber vielleicht ist es doch mal spannend, weil ich glaube, uns hören auch Leute zu, die in dem Bereich arbeiten. Und ich glaube, es ist auch mal wichtig zu sagen, dass bei aller Begeisterung und Optimismus, die wir alle haben in dem Bereich, ich zumindest schon häufig an den Punkt komme, wo ich mir denke, so,
ja, total. Also ich persönlich, also bei mir geht es, aber ich bin ja auch Jobcoach und Karrierecoach für Personen, die in der Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft arbeiten oder auch darin arbeiten wollen. Und ja, also da hatte ich das schon auch, dass Personen dann halt fast schon so wie eine Art emotionalen Burnout bekommen oder einfach völlig ausgebrannt sind, jetzt nicht unbedingt körperlich, sondern halt von dieser Mammutaufgabe, die es da zu bewältigen gibt. Und also das kann ich natürlich schon auch nachvollziehen und die dann eben sagen, ich brauche jetzt erstmal so ein bisschen eine Pause von dieser Branche, von dieser Mission, von diesem Purpose. Das sind halt dann vor allem auch Personen, die aus diesem Impact Purpose-Gedanken auch diese Arbeit angefangen haben.
Mhm.
Ja, also von dem her ist es wichtig, dass da jeder auch ein bisschen nach sich schaut und sich dahingehend nicht überarbeitet. Klar, wir können jetzt so schnell nicht so viel bewegen, aber ich denke, es ist auf jeden Fall wichtig, gerade wenn man in dem Bereich arbeitet, da Mutes voranzugehen und auch eben diese Relevanz dieser Arbeit zu sehen, weil es sind immerhin für die meisten Personen, also wenn wir jetzt mal von so einer Vollzeitbeschäftigung ausgehen, 40 Stunden die Woche, die eben dafür eingesetzt werden, dass das System sich langsam ändert. Und ja, es ändert sich langsam. Aber ich denke, wenn da jeder einfach so seiner Aufgabe nachgeht und das voranbringt, dass wir da dann schon auch auf lange Sicht Änderungen sehen werden.
Ja, wie du schon sagst, also wenn ich mir überlege, dass ich meine Kraft in was stecke, wo ich denke, dass es wichtig ist, dann hilft es mir auch, wenn ich mir nicht sicher bin, ob das wirklich irgendwann besser wird. Mhm. Aber zumindest habe ich es probiert. So.
Also ja,
es
genau.
Ich hatte ja auch 3 Jahre oder 4 Jahre lang sehr intensiv an einem Startup-Projekt gearbeitet, das sich BWAM nennt, wo es um enzymatisches Recycling geht, also quasi um den organischen Abbau oder den Abbau von Kunststoffen, fossilen Kunststoffen durch Mikroben. Super spannendes Thema. Super schwierig umzusetzen, super frustrierend leider in der Umsetzung, weil Mikroben nicht das machen, was man gerne möchte, die meiste Zeit. Auch da, obwohl das so hart war und obwohl das echt ein Kampf war und immer noch ein Kampf ist, also das Projekt läuft auch noch an der TU München, hatte ich halt immer das Gefühl, ich versuch's zumindest und ich lerne halt so viel Spannendes bei dem Versuch. Ja, und das ist es irgendwie dann schon wert irgendwie.
Genau. Ja, das ist doch ein schönes Wort zum Abschluss. Ja. Es ist auf jeden Fall wert, an Kreislaufwirtschaft, an Circular Economy und Nachhaltigkeit zu arbeiten. Und in diesem Sinne alle, die auch sich dieser Mission verschrieben haben und hier gerade zuhören, weiter so auf ein tatkräftiges Jahr 2025. Ja, an der Stelle bedanken wir uns auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit. Und falls ihr Fragen oder Anregungen für uns habt, dann schreibt uns gerne auf LinkedIn.
Genau. Und sonst einfach ein paar Krähen kaufen.
Ja, genau.
Bis zum nächsten Mal.
Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss.